Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 40. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf, der Fuchs, und
Stefanie, das Pferdchen.
An diesem Mini-Jubiläum beschäftigen wir uns mit dem Thema Reichtum und allem, was damit zumindest finanziell zusammenhängt. Nur der Scheich ist reich, sang einst Annette Rumpe von der Neue Deutsche Welle Band Ideal. Wie siehst du das, Stefanie?
Interessant, an welche Songs du dich erinnerst, Ralf.
Aha, ja, als Musiker. Ja,
als Musiker, klar. Zu deiner Frage. Natürlich hängt Reichtum davon ab, wie wir ihn definieren. Reichtum hat viele Merkmale, objektive und subjektive. Schon das Wort selbst, reich, ist sehr vielschichtig. Es stammt vom mittelhochdeutschen Rich ab. Und das bedeutet so viel wie edel, mächtig oder von vornehmer Herkunft. Man kann den Wortstamm auch vom Lateinischen ableiten, nämlich von Rex, König, und der regiert ein König, Reich. Auch da kommt das Wort dann wieder vor. Sagen wir mal so, du bist, wenn du reich bist, offenbar was Besseres. Die einen sind reich an Erfahrung, die anderen sind reich an Gesundheit, die nächsten an persönlichem Glück, wieder andere an Erfahrung und Einfluss. Und die nächsten vielleicht an finanziellen Mitteln. Oft verbinden sich auch die verschiedenen Aspekte von Reichtum. Wir wollen uns wie immer versuchen, systematisch der Antwort zu nähern, was finanzieller Reichtum ist. Und was ist für dich, Ralf, finanzieller Reichtum?
Na, lass mich erstmal allgemeiner rangehen, Stefanie. Eine gängige Definition von Reichtum basiert auf dem Nettovermögen einer Person. Das heißt, der Gesamtwert aller Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, auch das Bargeld, Festgeld und so weiter, abzüglich aller Schulden. Jetzt haben wir ja mit dem österreichischen Immobilienmagnaten René Benko gerade ein schönes Beispiel. Der galt als reich, brutto sozusagen, aber seine Verbindlichkeiten, die haben ihn im Zuge der Zinswende in den Ruin getrieben und er hat Privatinsolvenz angemeldet, ist demnach jetzt arm. Der Schwellenwert für Reichtum, der kann variieren, aber häufig wird eine Person als reich dann betrachtet, wenn ihr Nettovermögen deutlich über dem Durchschnitt liegt. In einigen Fällen wird reich definiert als das obere 1% der Vermögensverteilung in einem Land. Bist du damit zufrieden, Stefanie?
Naja, nicht ganz. Also ich würde es versuchen, ein bisschen anders. Ja, wir müssen ja ein bisschen streiten oder zumindest auseinandersetzen. Also ich würde eher auf dem Einkommen der Person ansetzen. Und hier könnte reich bedeuten, dass das Einkommen einer Person deutlich über dem nationalen Durchschnittseinkommen liegt. Um auf Deutschland zu kommen, da ist es halt so, dass man ab einem Monatseinkommen von 5.860 Euro als Gutverdiener gilt und bei Einkommen ab 8.360 Euro als Spitzenverdiener. Das ist die steuerliche Sicht darauf. Und diese Summen schaffen ungefähr 1% der Singles in Deutschland. Bei Paaren sind es natürlich mehr. Allerdings sind auch für mich diese Leute noch nicht wirklich reich, denn sie müssen arbeiten für ihr Leben und für ihr Geld. Und für mich sind Leute richtig reich, die nicht mehr arbeiten müssen. Ralf, dir fällt bestimmt noch eine andere Möglichkeit ein.
Okay, jetzt lerne ich erstmal, es gibt richtig reich und falsch reich.
Naja, ich würde sagen Wohlhabende oder Leute, die auf dem Weg zum Reichtum sind.
Okay, aber ich weiß auch nicht, ob ich dir dabei pflichte, Stefanie.
Ja, dann widerspreche.
Unter diese Definition fallen ja auch Bürgergeldempfänger. Aber ich verknüpfe jetzt mal deine Definition.
Naja, gibt es Bürgergeldempfänger mit einem Volumen von 8.360 Euro? Ich glaube, da muss man schon sehr viele Kinder haben, damit das funktioniert.
Es geht darum, ob man nicht mehr arbeiten muss.
Okay, also gut.
Ich verknüpfe deine Definition von Reichtum mal mit einem weiteren Aspekt. Der bezieht sich jetzt auf den Lebensstil und den Konsum. Eine Person, die sich Luxusgüter leisten kann, häufig reist, teure Autos besitzt, in gehobenen Verhältnissen lebt, die wird oft als reich betrachtet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Nettovermögen oder Einkommen. Da gilt oft mehr Schein als Sein, weil der augenscheinliche Reichtum auf Fremdengeld basiert, siehe Benko. Wirklich reich ist also jemand mit einem Nettovermögen, das so hoch ist, dass er weitgehend tun und lassen kann, was er will, würde ich sagen, im Rahmen der Gesetze natürlich. Gibt es aus deiner Sicht noch was, Stefanie?
Ja, da sind wir doch jetzt nah beieinander. Also ja, nicht mehr arbeiten, tun und lassen, was man will, ist doch sehr vergleichbar. Aber zurück zu unseren Definitionen. Reichtum ist immer relativ. Es muss immer darauf geachtet werden, wie steht denn das im Vergleich zum gesellschaftlichen Kontext oder auch zu den geografischen Bedingungen. Eine Person, die in einer armen Region lebt und ein überdurchschnittliches Einkommen hat, ist in diesem Ort reich. Wenn diese Person umzieht und in einen Ort zieht, wo alle rundherum das Doppelte verdienen, ist sie arm. Also so schnell kann sich das ändern. Das heißt, das hängt immer sehr stark vom Vergleich mit den Nachbarn ab, ob man wirklich reich ist oder nicht. Fällt dir noch was an Definition ein, Ralf, oder war es das?
Nee, war es noch nicht ganz, Stefanie. Ich komme nochmal auf meine einleitenden Sätze zurück. Also manche Menschen definieren Reichtum nicht durch materielle Maßstäbe, sondern eben durch persönliches Wohlbefinden und Zufriedenheit. Finde ich eigentlich gar keinen schlechten Ansatz. In dem Sinne ist jemand reich, wenn er sich finanziell sicher fühlt und sein Leben genießen kann, unabhängig mal von seinem tatsächlichen Vermögen oder Einkommen. Denn jeder hat ja auch andere Ansprüche an das, was er so grundsätzlich täglich braucht. Und dann gibt's ja auch noch die steuerliche Einteilung. Die hast du ja schon angedeutet. Da gibt's den Spitzensteuersatz von 42%. Da würde ich mal sagen, okay, Spitzensteuersatz sollte man annehmen, zahlen Reiche. Den zahlst du als Alleinstehender aber schon ab einem Einkommen von 66.761 Euro pro Jahr. Dann bist du also so gesehen schon reich. Und dann gibt's ja noch den Reichensteuersatz. Der heißt ja auch noch so, der greift ab 277.826 Euro Einkommen pro Jahr und der beträgt dann 45%. Und außerdem gibt es noch eine dritte Reichensteuer aus Sicht des Fiskus. Das ist der Solidaritätszuschlag, der mal für den Aufbau Ost eingeführt worden war. Und danach sind schon Alleinstehende reich, wenn sie eine Einkommensteuer von 32.000 Euro im Jahr abführen. Dann zahlst du nämlich den Solidaritätszuschlag in voller Höhe zusätzlich. Also, sorry, für mich ist das, ich sag's jetzt mal so, die Perversion des Reichtumsbegriffs. Was glaubst du eigentlich, haben wir unsere Hörer jetzt reicher an Kenntnissen gemacht, Stefanie?
Also ich glaube, wir haben sie zumindest zum Nachdenken über den Begriff gebracht. Und vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen wegkommen von den Definitionen und damit wir das ein bisschen vereinfachen können, uns auf das Vermögen als Ursache oder Teil des Reichtums konzentrieren. Denn laut Ideal ist nur der Scheich wirklich reich. Aber wenn man jetzt auf die einschlägigen Rankings schaut, es gibt ja regelmäßig Vergleiche, wer wie reich ist, kommt der Scheich da gar nicht vor. Ralf, woher kommt denn das? Wer sind denn wirklich die Reichen dieser Welt?
Ja, also erstmal stimmt es, was du sagst. Es gibt ja ein viel zitiertes Ranking der Reichen. Das wird vom US-amerikanischen Magazin Forbes herausgegeben. Und da steht der allseits bekannte Unternehmer Elon Musk an erster Stelle. Er hat den Bezahldienst PayPal mitgegründet, ist Vorstandschef des Autoherstellers, also Elektroautoherstellers Tesla und auch vom Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter oder X, wie die Amis sagen. Der soll ein geschätzten Vermögen von 241,6 Milliarden Dollar sein eigen nennen. Und der gilt aktuell als der reichste Mensch der Welt. Das sind natürlich alles Schätzzahlen. Und das schwankt ja quasi auch täglich, weil die Werte dieser Vermögenswerte ja auch permanent schwanken. Aktien, genauso wie Aktien und andere Sachen eben auch. Und dann kommt schon laut Forbes der Franzose Bernard Arnault mit 186 Milliarden Dollar. Der ist der Chef, das passt jetzt wieder, des Luxuskonzerns LVMH. Kennst du noch ein paar Superreiche, Stefanie?
Ja, da die Liste von Forbes ist, aber nicht nur deshalb, fallen mir noch ein paar Amerikaner ein. Also auf Platz 3 kommt Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Der soll laut dieser Liste 173,6 Milliarden Dollar sein eigen nennen. Dann ein weiterer Amerikaner, Larry Ellison, der Gründer des amerikanischen Hard- und Softwareentwicklers Oracle. 132,3 Milliarden Dollar wird da geschätzt. Dann auf Platz 5 gefolgt Mark Zuckerberg, bekannt vor allen Dingen durch Facebook und WhatsApp, Instagram und noch ein paar andere Internetdienste. 126,5 Milliarden Dollar. Und alle drei, kann man sagen, sind durch Digitalisierung reich geworden. Erst auf Platz 6 kommt Warren Buffett, der bekannteste Value-Investor der Welt. Der hat in Anführungszeichen nur 121,6 Milliarden Dollar auf seinem Konto oder genauer gesagt in seinen Depots. Was auffällt, finde ich, dass man offenbar größere Chancen hat, reich zu werden, wenn man erstens männlich ist, zweitens Amerikaner und drittens Unternehmer. Denn wenn man die Reihenfolge jetzt fortsetzt, kommt auf Platz 7 Bill Gates, ebenfalls Amerikaner. Dann von Microsoft Larry Page, ebenfalls Amerikaner. Dann Chef von der Google-Mutter Alphabet, Sergey Brin, Informatiker und Mitgründer von Google. Und letzter der 10 besten oder 10 reichsten Männer der Welt ist Steve Ballmer, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Microsoft. Das sind ja schon alles beeindruckende Zahlen. Ralf, wie sieht Deutschland aus? Ist das auch so, dass es da vor allen Dingen Männer und Unternehmer sind, die in dieser Liste auftauchen?
Ja, in Deutschland ist es erstmal grundsätzlich so, dass anders als in vielen Ländern, wo man ganz gerne zeigt, was man hat, in Deutschland die Reichen sich lieber im Hintergrund halten. Aber auch hier hat Forbes eine Liste erstellt und setzt da an die erste Stelle den Unternehmer Klaus-Michael Kühne. Der ist bekannt durch den Logistikkonzern Kühne und Nagel. Der soll 41,8 Milliarden Dollar haben. Also das ist schon eine Stange weniger als die Amis. Und dann kommt der Dieter Schwarz, der Gründer von Lidl, mit 38 Milliarden Dollar. Und ein Platz darunter der Schraubenmilliardär Reinhold Wirth und seine Familie mit 27,5 Milliarden Dollar. Da weiß ich aber nicht, ob da auch dessen riesige Kunstsammlung beispielsweise in den Zahlen mit enthalten ist. Und schließlich auf Platz 4 der Stefan Quandt aus dem BMW-Clan mit 25,7 Milliarden Dollar. Also das sind, wie gesagt, das sind alles Schätzzahlen und möglicherweise wird der ein oder andere jetzt hier auch von Forbes übersehen. Weiß ich am Ende nicht. Ich mache ja da keine eigene Statistik. Aber zumindest gibt es mal so ein paar Anhaltspunkte, in welcher Kategorie eigentlich hier gespielt wird, in den Reichen in Amerika und auch in Deutschland. Und wahrscheinlich, wir haben ja die Chinesen, da wird es auch einige geben, die wir hier heute gar nicht im Blick haben. Ja, die Hofheimer Analytiker von Palturei, die haben sich ja auch mit dem Thema beschäftigt und haben also so eine Art Strukturanalyse gemacht. Also erstmal fällt uns ja schon auf, das sind alles Unternehmer. Gibt es denn noch mehr Gemeinsamkeiten, Stefanie?
Ja, also Palturei hat ja versucht, also ein bisschen eine Struktur reinzubekommen und hat die Beziehungen von Unternehmen und sozusagen ihren Eignern oder ihren Gründern analysiert. Und zunächst mal definieren sie all die Leute, die ein Gesamtvermögen von mehr als einer Million Euro haben, als reich. Dann haben sie halt mal geschaut, wieso sich die Klassen da verteilen und sind da drauf gekommen, dass es 138.000 Menschen in Deutschland gibt, die ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Euro haben. Und diese 138.000, das ist die Untergrenze. Wahrscheinlich sind ihnen da auch noch ein paar Leute entfleucht, so dass es mehr Millionäre in dieser 5 Millionen Euro Kategorie gibt. Mit dieser Definition kann ich mich schon anfreunden, weil ich glaube, mit 5 Millionen Euro muss man wirklich nicht mehr arbeiten. Das ist so das, was sozusagen meine Definition von Reichtum relativ nahe trifft. Wie gesagt, sind Millionäre oder vor allen Dingen auch Milliardäre zu 99% Unternehmer. Was erfährt man denn noch aus der Palturei-Analyse, Ralf? Was hast du noch rausgelesen?
Ja, also zunächst mal, dass die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen dominiert, altersmäßig. Wundert jetzt auch nicht so furchtbar, mit einem Anteil von rund 45% an der Grundgesamtheit. Und die über 65-Jährigen sind mit rund 25% vertreten. Das heißt, 70% der Reichen sind älter als 50. Was wissen wir noch, Stefanie?
Ja, einen Punkt, den wir schon angesprochen haben, können wir jetzt auch statistisch untermauern. Die Reichen sind überwiegend männlich, ungefähr 70%. Und auch ganz interessant, unter ihnen gibt es überproportional viele Adelige. Das liegt natürlich auch daran, dass in diesen Familien das Geld oder das Vermögen von einer Generation in die nächste vererbt wird und auch ganz gezielt vererbt wird. Interessant auch, wo die meisten Reichen leben, nämlich in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Das wundert auch nicht so richtig, weil in diesen Bundesländern gibt es eine hohe Unternehmensdichte, gerade bei den Mittelständlern. Interessant dann noch, die reichste Stadt oder die Stadt mit den meisten Reichen in Deutschland ist Hamburg. Dort gibt es die meisten Millionäre pro Einwohner. Ralf, wissen wir denn, was die Reichen mit ihrem Vermögen machen?
Wissen wir auch. Also annähernd zumindest. Die investieren sehr stark in Wagniskapital. Das verwundert jetzt auch nicht bei Unternehmern. Die geben das Geld also für innovative unternehmerische Ideen und auch in geschlossene Fonds, die ja meist mit höheren Risiken und behaftet sind, aber auch eben erhöhte Chancen bergen. Und ja, ansonsten Immobilien sehr stark und Aktien auch, aber das ist jetzt erstmal so die Besonderheit. Stefanie, Deutschland gilt allgemein als ein reiches Land. Aber stimmt das denn auch wirklich so, wie man das immer wieder hört?
Ja, so ganz stimmt das eben nicht. Deutschland ist, wenn man von den reichen Ländern insgesamt betrachtet, eher ein armes Land. Also unter den reichen Ländern nicht oben, sondern eher unten. Das kann man natürlich auch in Zahlen belegen. Die Deutschen haben ungefähr ein Bruttovermögen von 89.360 Euro. Wie man jetzt genau auf diese Zahl kommt, kann man auch lange diskutieren. Aber damit sind sie ungefähr gleich auf mit den Italienern, die auf ungefähr 87.000 Euro kommen. Die Österreicher schaffen hingegen 90.000 Euro, sind also besser angesiedelt als die Deutschen. Und noch höher liegt der Satz in Frankreich bei fast 100.000 Euro. Und wer hätte das gedacht, die Iren übertreffen dann auch noch die Franzosen. Die sind nämlich deutlich über 100.000 Euro Vermögen. Ganz vorne, das wundert jetzt nicht, sind die Schweizer. Die haben mehr als dreimal so viel wie die Iren an Vermögen, nämlich 350.000 Euro und ungefähr die Größenordnung der Amerikaner, die etwas über 300.000 Euro ihr eigen nennen. So, und dann noch vor uns liegen die, nur um da mal so einen Eindruck zu bekommen, die Dänen, die Kanadier, die Taiwanesen, die Australier, die Schweden, die Niederländer, die Neuseeländer, die Belgier, die Briten, die Israelis, die Norweger und die Japaner. Hinter uns rangieren nur 5 Länder von den Reichen, die Finnen, die Südkoreaner, die Malteser, die Spanier und die Portugiesen.
Ja, und woher weißt du das jetzt? Wie kommst du denn auf die? Ich meine, da wird ja mancher widersprechen wollen jetzt so aus einem ersten Impuls heraus.
Ja, das verstehe ich, dass da Widerspruch heraufbeschworen wird. Die Zahlen stammen aus dem Global Wealth Report der Allianz und die Zahlen sind von 2022, also relativ aktuell. Weil gilt diese Reihenfolge, die ich jetzt gerade so vorgetragen habe, die gilt ja fürs Bruttovermögen. Wie sieht das denn beim Nettovermögen aus? Also wenn man Schulden vom Bruttovermögen abzieht.
Ja, also vielleicht muss man noch mal kurz zur Verdeutlichung sagen, das sind ja Durchschnittszahlen, das Gesamtvermögen auf Köpfe verteilt. Ne? Und daraus ergeben sich dann diese Durchschnittszahlen. Das heißt ja nicht, dass jeder Schweizer jetzt so viel Kohle hat. Aber ziehen wir jetzt mal die Schulden pro Kopf ab, dann ändert sich die Reihenfolge etwas. Dann liegen die Amerikaner vor den Schweizern mit netto 253.000 Euro, so circa auch die Zahl 2022. Das dürfte sich inzwischen auch nach oben hin eher verändert haben. Und ja, gegenüber 238.000 bei den Schweizern. Aber auch hier, wenn man sich diese Statistik anschaut, dann bleiben die Deutschen arm unter den Reichen der Welt. Mit nämlich schlappen 63.540 Euro netto rangieren wir erneut hinter den Österreichern mit 65.330 Euro Nettovermögen pro Kopf. Und bezieht man das Immobilienvermögen mit ein? Wir haben es ja auch schon gesagt, in Deutschland ist keine besonders hohe Eigentumsquote an Immobilien, dann rückt Deutschland gegenüber Japan zwar vor, bleibt aber in Europa relativ abgeschlagen. War also nichts mit dem ach so reichen Deutschland. Aber warum gilt Deutschland denn trotzdem immer als reich, egal wo man hinhört, Stefanie?
Also die Bewertung, ob ein Land als reich gilt, hängt von verschiedenen ökonomischen Indikatoren und Vergleichsmaßstäben ab. Man kann das zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf heranziehen. Auch da spielen wir Deutschen eher im unteren Mittelfeld. 126.000 Euro bringt jeder Luxemburger auf die Waage, 106.000 Euro jeder Norweger, 103.000 Euro jeder Ire und magere 49.000 Euro jeder Deutscher. Und es gibt den Human Development Index. Dieser Index ist ein umfassender Indikator, der von den Vereinten Nationen entwickelt wurde, um den Wohlstand eines Landes zu messen. Er berücksichtigt nicht nur das Pro-Kopf-Einkommen, sondern auch die Bildung und die Lebenserwartung bei Geburt. Und ein hoher HDI-Wert, ja, es hat nichts mit der Versicherung zu tun, weist auf ein hohes Maß an menschlicher Entwicklung hin, was häufig mit Reichtum korreliert. Und Deutschland fällt hier, das muss man leider sagen, seit 2019 kontinuierlich zurück. Im Moment steht Deutschland, oder im Moment ist gut, 2022 steht Deutschland noch auf Platz 7, stand aber schon mal höher. Ralf, was fällt dir noch dazu ein? Woran liegt das?
Man kann noch einen anderen Maßstab heranziehen, also zum Beispiel die Kreditwürdigkeit eines Landes. Da wird ja auch dran gemessen, ob ein Land als reich gelten kann. Und da hat Deutschland in der Tat die höchste Bonitätsbewertung der internationalen Ratingagenturen, also Fitch und Standard & Poor's und so weiter, dem Land oder Moody's. Dem Land wird also zugetraut, dass die Bevölkerung jederzeit ihre Schulden bedienen kann. Und auch dann scheint man reich zu sein. Willst du noch was nachlegen, Stefanie?
Ja, ich versuche noch einen Aspekt anzufügen. Also wirtschaftliche Vielfalt und Stabilität sind für mich auch Reichtumsindikatoren für ein Land. Länder, deren Wirtschaft sehr stark diversifiziert ist, die nicht ausschließlich an einem Sektor hängen oder nur von einer Ressource abhängig sind, sind reicher und stabiler als andere Länder. Und solche Länder sind oft besser in der Lage, wirtschaftliche Schocks und Schwankungen zu widerstehen. Dazu gehört Deutschland nicht unbedingt, obwohl die Finanzkrise hat Deutschland ja ganz gut überstanden. Warum ist Deutschland nicht top? Das liegt daran, dass wir ein Problem mit der Ressource Bildung haben. Und da wissen wir alle, dass es da nicht so optimal drum steht. Ralf, was macht für dich Deutschland noch reich?
Ja, reiche Länder verfügen, auch Deutschland natürlich, in der Regel über gut ausgebaute Infrastrukturen, hochwertige öffentliche Dienstleistungen. Dazu gehört ja neben Bildung auch die Gesundheitsversorgung, die Verkehrssysteme. Diese Aspekte tragen ja zur Lebensqualität bei und auch zum allgemeinen Wohlstand. Aber auch da muss man sagen, wie schon bei der Bildung und bei anderen Aspekten, rutscht Deutschland gerade fühlbar und sichtbar ab. Wie ist denn bei dir, Stefanie? Fühlst du dich persönlich reich?
Wie gesagt, Reichtum ist etwas sehr Relatives. Natürlich bin ich im Vergleich zu einem afrikanischen Bauern oder zu einer asiatischen Arbeiterin reich. Im Vergleich zu deutschen Mitbürgern fühle ich mich nicht reich. Ich würde mich so in die gehobene Mittelschicht einsortieren. Ich besitze keine Immobilien und auch kein Flugzeug, um mir einen kleinen Seitenhieb auf einen CDU-Politiker zu erlauben. Ich finde aber, Reichtum ist nicht nur was Finanzielles, sondern hat auch was mit anderen Aspekten zu tun, wie wir ja lange diskutiert haben. Und ich fühle mich vor allen Dingen reich an internationalen Begegnungen. Du weißt, ich reise gerne und das schätze ich sehr, fremde Kulturen kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Und das ist eigentlich das, was mich reich macht, nicht irgendwelches Vermögen. Und Ralf, wie sieht's bei dir aus? Was macht dich reich?
Also finde ich erstmal eine schöne Definition, die du da gerade gebracht hast und auch schöne Vorstellung, also wodurch du dich reich fühlst. Ich würde es nochmal ein bisschen anders für mich definieren. Ich bin gesund, jedenfalls soweit ich weiß und soweit ich mich fühle. Das ist für mich eine Komponente von Reichtum. Ich habe eine tolle Familie, ich führe ein Leben in weitgehender Harmonie mit meinem Umfeld. Ich finde, auch das macht mich reich. Und ja, finanziell habe ich zumindest keine Sorgen, auch wenn ich noch anders als so mancher Milliardär arbeiten muss. Aber ich arbeite ja auch gerne und meine Arbeit macht mir Freude, jedenfalls überwiegend, zum Beispiel, wenn ich so einen Podcast wie diesen vorbereite. Insofern fühle ich mich auch an dieser Stelle reich. Auf jeden Fall sind wir jetzt, denke ich, um ein paar Kenntnisse reicher, Stefanie, oder? Bevor wir zum Ende des heutigen Podcasts aber kommen, frage ich dich jetzt noch nach deinem Anlagetipp für unsere Hörer heute.
Ja. Was mich auch reich macht, sind Erfahrungen von Neues. Nicht nur bei meinen Reisen, sondern eben auch bei der Anlage. Du weißt, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere und ich habe einen neuen Mischfonds entdeckt. Dieser ist besser gesagt eigentlich ein Rentenfonds oder ein Rentenfonds Plus. Und dieser Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Kombination von Rentenpapieren und Aktien eine dauerhaft stabile Rendite von 4% zu erzielen. Das scheint jetzt nicht so viel zu sein, wenn man weiß, dass ein Aktiendepot ungefähr 8% Rendite im Jahr erreicht. Aber dieser Fonds möchte das stabil erreichen, also wirklich konstant und regelmäßig. Das finde ich spannend und das würde ich gerne einmal ausprobieren. Der ist gerade neu aufgelegt worden. Das hilft dann auch immer dabei, wenn ein neuer Fonds startet, dann hat man keine Altlasten. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ralf, was wäre denn dein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich habe natürlich überlegt, Stefanie, ob ich an unsere Reichtumsstory heute nochmal anknüpfen kann, aber ich will es auch nicht überziehen. Wir haben uns in Fuchs Kapitalanlagen gerade mit Aktienrückkäufen beschäftigt. Und da gibt es inzwischen börsengehandelte Indexfonds, das fand ich interessant, die in die Aktien aus dem Standard & Poor's 500 investieren, die in den vergangenen 12 Monaten die höchste Rückkaufquote eigener Aktien aufgewiesen haben. Ich finde, das eignet sich ganz gut als eine strategische Beimischung. Sowas kann man mal machen, das wollte ich hier mal zumindest anempfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das nicht ins Depot nimmt. Ja, und damit sind wir am Ende vom heutigen Geldtipp-Podcast, dem 40., also kleines Jubiläum. Und ich mag jetzt mit einem tröstlichen Fazit enden. Im Grunde darf sich doch jeder reich fühlen. Also jemand, der über unermesslich viel Kohle verfügt, kann arm sein an Gesundheit und Glück und einen Hang zu Depressionen haben. Umgekehrt kann jemand mit einem durchschnittlichen Einkommen gesund und sorgenfrei durchs Leben laufen. Jeder ist also reich, so reich, wie er sich fühlt. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann um den Sinn und Unsinn von Geldanlage für unterschiedliche Zielgruppen. Bis dahin verabschieden sich Ralf, der Fuchs und
Stefanie, das Pferdchen.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.